Ich würde gerne am Anfang beten. Herr, du siehst all unser Wollen, all unser Sein, all unsere Mühsal und all unser Verlangen, Herr. Und du sehnst dich nach uns, einmal mit uns Gemeinschaft zu haben, Herr, dass wir dich in deiner Herrlichkeit sehen und dich lieb haben wie kleine Kinder und gesegnet sind und uns freuen können an dir. Amen. Ja, ich habe lange mit dieser Predigt gerungen und ich hoffe einfach, dass ich das rüberbringen kann, was Jesus wirklich ist, wie er wirklich ist. Und es kann nur besser werden. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Ich bin gerade aus dem Krankenhaus wiedergekommen. Ich war eine Woche, einen Tag im Krankenhaus. Bin in der Küche umgekippt, bin dann mit dem RTW ins Krankenhaus gekommen. Die haben mich untersucht, haben Infekt festgestellt, aber nichts gefunden. Eine Woche lang hatte bis 40 Fieber, aber ich habe mich wohlgefühlt. War schön im Krankenhaus. Frische Brötchen mit Honig, war schon toll. Tollen Ausblick über Wolfsburg. Also es war, war nicht schlecht, dass ich im Krankenhaus war. Aber ich habe mich an eine Zeit erinnert vor 31 Jahren, wo es mir schon mal so ging. Ich war zu Hause, ganz frisch in der Gemeinde angestellt und habe Fieber bekommen, bin zum Arzt und der hat mir Antibiotika verschrieben. Aber es hörte nicht auf, also bin ich wieder zum Arzt. Eine stärkere Dosis Antibiotika. Hörte nicht auf, immer so 39, 40. Wieder zum Arzt und dann hat er mir noch eine stärkere Dosis Antibiotika verschrieben. Meine Frau meint, da hätte man einen Ochs mit behandeln können. Aber es wurde nicht besser. Ich habe den ganzen Körper Ausschlag bekommen und bin dann zum Notarzt. Also war eine Notärztin. Und die hat gesagt, ich habe eine Antibiotika-Allergie. Und ich muss eigentlich ins Krankenhaus mein Herz untersuchen lassen. Interessanterweise hat sie sich als Kind mal für Jesus entschieden. Ist dann durch irgendwelche Art und Weise weggekommen und wir haben tolle Gespräche gehabt. Sie ist heute Mitglied unserer Gemeinde in Braunschweig, macht dort in der Seelsorge mit und macht auch in der Teamtherapie manchmal die Ärztin. Und ich bin ins Krankenhaus gekommen mit 39, 40 Fieber, jeden Abend die Bettdecke, alles wechseln, die Wäsche. Mir ging es nicht gut, auf Deutsch gesagt, und man hat mich dann auch in so einen kleinen Raum abgeschoben, wo nicht der normale Krankenhausbetrieb war. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Claudia, du bist jung, wenn ich sterbe, heirate wieder. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, ehrlich. Ich war am Ende, ne? Und dann eines Tages, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ob das ein Wachtraum war oder ein Traum auf jeden Fall, war ich auf einer grünen Wiese. Total schön blühend und an der Hand von Jesus als kleiner 10-jähriger Junge und ist mit mir über diese Wiese gegangen auf das himmlische Jerusalem zu. Und das war es, dann war der Traum zu Ende oder der Wachtraum und ich habe gewusst, mir kann nichts passieren. Ich bin errettet, der Herr ist mit mir, ich gehe auf Jerusalem zu, preis den Herrn. Naja, die haben dann noch weiter untersucht, sind dann irgendwann drauf gekommen, meinen Zahn auch zu untersuchen, es hatten sich Streptokokken im Weisheitszahn eingenistet. Man hat den Weisheitszahn gezogen und die Krankheit wurde dann besser. Also ich bin dann irgendwann auch entlassen worden. Aber für mich war wichtig, seit diesem Tag, war das Wissen, es gibt jemanden, den ich nicht sehen kann, aber der mich sieht und in dessen Hand ich wie ein kleiner Junge aufs himmlische Jerusalem zugehe. Das hat mein Herz echt zur Ruhe gebracht. Das himmlische Jerusalem. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Jesus war kurz vor Golgatha Dankeschön. Kurz vor Golgatha und hat seinen Jüngern gesagt, seid nicht traurig, wenn ich gehe. Ich werde euch zu mir nehmen. Meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie das Vaterhaus aussieht. In der Bibel steht ja geschrieben, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und seiner Gegenwart. Wie sieht denn das Vaterhaus aus? Euer Herz werde nicht bestürzt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir haben eine Gegenwart und wir haben eine Zukunft. Und ich werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Eigentlich das, was jeder Christ sich wünscht, einmal bei Jesus sein, von Jesus geliebt werden und bei ihm zu Hause sein in der Ewigkeit. In der Ewigkeit. Eine Ewigkeit, die wir nicht sehen können, aber doch einen kleinen Geschmack von ihr bekommen haben. Und eine Ewigkeit, in der vieles, vieles, alles viel besser ist als hier. Viel, viel besser. Jesus spricht zu mir, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in ihr Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnung bewahren und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein. Und ich will ihr Gott sein. Ich will ihr altes, fleischernes Herz, ja, nicht fleischernes, hartes Herz, wegnehmen und ein neues Herz in sie einleinigen. Es gibt Übersetzungen zu sagen, und ich will solche Leute aus euch machen, die meine Gebote bewahren und sie halten. Gott will uns verändern. Warum? Weil es gibt ein himmlisches Jerusalem. Und da will er die Leute bei sich haben, die hier schon vorbereitet sind, zu ihm zu kommen oder noch bereitet werden. Einen neuen Himmel und einen neuen Geist. Ein vollkommen neues Universum. Ich habe letztens erzählt, dass ich in der Baptistengemeinde war und mir da die Entstehung des Lebens angeguckt habe, total begeistert war. Aber ich war bei Hannah und habe zwei Bücher gelesen. Und du könntest meine Frau fragen, ich habe da gesessen, habe gelesen. Ich habe angefangen zu heulen. Ich war dankbar. Ich habe wieder gelesen, wieder geheult. Das hat mein Leben wirklich beschäftigt. Paulus schreibt, ich kenne einen Menschen in Christus vor 40 Jahren, ob im Leib weiß ich nicht oder außer des Leibes weiß ich nicht, Gott weiß es, einen Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob im Leib weiß ich nicht oder außer dem Leib weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde. Und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen kann. Man geht davon aus, dass Paulus eine Scheintod- oder eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Er wurde ja auch oftmals gesteinigt und wurde verfolgt. Und man nimmt an, dass er von Gott in diese Atmosphäre gerufen wurde, wo der Himmel ist. Außerhalb seines Leibes, er war im Leib, er weiß es nicht, Gott weiß es. Und dass er vor Gott war und das Paradies gesehen hat und unaussprechliche Worte gehört hat. Das können wir nicht erfassen. Wir leben immer in unserem Diesseitigen, Jetztseitigen, Machen, Tun, tralala, 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 tralala. Aber es gibt einen Gott, der will uns auf seine Art sich erkennen lassen. Auf seine liebevolle Art, dass er uns in den Arm nimmt, uns ins Lieb hat und seine Liebe zeigt. Und diese Liebe ist mit nichts zu vergleichen. Mit nichts. Keine menschliche Liebe kommt dem nahe, was Gott für uns hat. Ich habe das Ein Freund von mir ist auch quasi todkrank. Ist einer mit der Leiter von der Therapie. Der hat, wir waren, als wir im Gottesdienst in Braunschweig waren, hat er gesagt, Knut, ich habe ein Buch, das musst du unbedingt lesen, auf Englisch. Ich sage, gibt es das auch in Deutsch? Ach, du kannst doch Englisch. Also habe ich mich zu Hause hingesetzt und habe nachgeguckt, ich glaube Schuld und Gerd, und habe es auf Deutsch gefunden. Absturz in den Himmel. Ein junger Mann will seinen Pilotenschein machen, legt alles dran und aus seinem Flug mit seinem Lehrer und einem Co-Piloten stürzt die Maschine ab. Zwei Leute sterben, er überlebt und nach Wochen ist ihm bewusst geworden, was er erlebt hat. Er liegt im Krankenhaus, sieht sich auf dem Krankenbett liegen, hoch an den Himmel, kann alles hören und mitteilen, was im Krankenhaus passiert und wird dann von zwei Engeln in den Himmel begleitet. Und das hat mich auch bewogen, darüber zu erzählen, was mir vor 31 Jahren passiert ist, als ich über die Wiese ging. Er schreibt, sie ging über eine große, wunderschöne Wiese. Es war einfach nur schön. Jeder Halm von der Wiese, auf dem sie traten, ging wieder hoch und war lichtdurchflutet. Ein Licht, das von dem Thron Gottes kam. Es gab kein Verderben mehr. Alles existierte und er war einfach nur glücklich. Und er wäre gern da geblieben, sagte er, er wollte nicht zurück. Und die sagt, nee, deine Zeit ist noch nicht, du musst zurück. Und dann hat er mit seinem Großvater darüber gesprochen, was er erlebt hat. Das war immer so ein geistlicher Oheim für ihn. Und er sagt, das kannst du nicht weitererzählen, die Leute halten dich für verrückt. Die glauben es nicht, die halten dich für bescheuert. Außerdem gibt es momentan in den USA so viele Prediger, die darüber predigen und Geld damit machen. Behalte es für dich. Und er hat es 30 Jahre für sich behalten. Sind eine lange Zeit. Und dann geheiratet, hat seinen Pilotenschein gemacht, wurde dann Pilot, Ausbilder, hat eine gute Gegenwart gehabt und hat dann eines Abends seiner Frau davon erzählt. Und sie haben mehrere Nächte miteinander geredet und sie hat gesagt, das musst du anderen mitteilen. Und so ist dieses Buch entstanden, was mich total angerührt hat, mich persönlich. Ich habe gesagt, da muss es mehr geben. Wir waren dann bei Hanne, immer zum Gebetdienstag. Und ich habe noch ein Buch entdeckt, das von der New York Times Bestsellerliste, So ist der Himmel. Wo mehrere Leute, ich glaube über 1000, erzählen, was sie in einem Nahtoderlebnis erlebt haben. Manche kannten Jesus gar nicht, manche kannten auch die Bibel gar nicht und trotzdem war es fast identisch. Und dann habe ich noch ein Buch bei Hanne entdeckt, Visionen jenseits des Horizontes. Das war die Erweckung in China von einem Waisenhaus, wie junge Christen Visionen erlebt haben, Engel erlebt haben und wo sie Gegenwart Gottes total real gespürt haben. Die waren entrückt. Und er schreibt, ich habe im Laufe der letzten 35 Jahre über 1000 Nahtodgeschichten gelesen und gehört. Ich habe in all diesen Geschichten erstaunliche Gemeinsamkeiten entdeckt. Faszinierende, detaillierte Beschreibungen von Ärzten, Professoren, Piloten und Kindern aus aller Welt. Manche Kinder haben ihre Vorfahren da getroffen und haben das hinterher erzählt und sagen, der sah. Und dann hat man ihnen Bilder von ihnen gezeigt, das waren die aber nicht. Und dann hat man ihnen Jugendbilder der Person gezeigt und das war die Person. Es gibt keinen Tod mehr im Himmel. Es gibt kein Verwelktsein mehr. Unser Körper wird erneuert. Und er schreibt eine wunderbare Musik. Leute singen, Leute. Er sagt, sowas hat er noch nie erlebt, diese Herrlichkeit. Diese Kinder erlebten eine überaus große und unglaubliche Ausschüttung des Heiligen Geistes. So stark, dass die Vision wörtlich den Himmel erlebten, die Gegenwart von Engeln wahrnahmen und mit genauer großer Genauigkeit beschreiben, was sie sahen. Das wünsche ich mir im Gottesdienst. Deswegen machen wir Gottesdienst, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und warum sie sich eins machen, das will ich hören. Das macht die Gegenwart Gottes aus. Das macht einen Gottesdienst aus, wie hier, wo wir nur wenige sind. Aber der Herr, der Heilige Geist, ist da bei jedem Einzelnen von euch. Der evangelische Theologe Werner Tieder erklärte gegenüber dem evangelischen Pressedienst, die Erkenntnis der Wissenschaft auf dem Gebiet der Nahtoderfahrung erzeugen auch bei vielen Atheisten eine gewisse Nachdenklichkeit. Und das zu Recht, würde ich mir auch Gedanken machen, ob es da nicht eventuell was gibt, was ich mit meinen fünf Sinnen nicht greifen kann. Aber Gott hat ja mehr als fünf Sinne. Letztendlich hat er diese Welt geschaffen und er wird eine neue Welt schaffen. Ich habe dann an einem der Gottesdienste unten, kannst du nach vorne kommen, Steffi? Einem der Gottesdienste unten gesessen und Steffi und ich sind ins Gespräch gekommen. Und Steffi sagte, dass sie auch so etwas hat. Und ich habe gesagt, ich möchte sie bitten, in der Gemeinde das mitzuteilen, was sie erlebt hat. Ah, danke. Willst du dich setzen, dann bringe ich das Mikrofon. Bitte? Setzen oder stehen?
Ich setze mich mal lieber.
Ja, setz dich mal.
Dann muss ich mich nicht so auf das Stehen konzentrieren. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Ja. Und hoffe, dass ihr mich gut versteht. Und wenn es zu lang wird, meinte Knut, zieht er den Stecker. Also verbleiben wir auch so. Ja, mein Name ist Steffi, wer mich noch nicht kennt. Ich denke mal, die meisten kennen mich. Und wir haben vorhin gerade so ein schönes Lied gesungen und ich habe mir das mal, der Himmel zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Das ist ein guter Satz, ja, wunderbar. Ich bin im Alter von 41 schwer erkrankt. Und wie wir gerade gehört haben, auch bei mir war das eine Zahn-OP. Und das zog sich dann hin, 3 Jahre. Und ich muss so ein bisschen einleiten, weil dass man auch versteht, wie das alles gekommen ist. Und das letzte Jahr war das dann so, da ging es, also mein Gesundheitszustand hatte sich so verschlechtert, dass die Ärzte mich nach Hause geschickt haben zum Sterben. Also man konnte eigentlich nichts mehr für mich tun. Mein ganzer Körper war von einer Sepsis durchdrungen. Mein ganzer Körper hatte schwerste Hautläsionen, entzündet. Ich hatte Krampfanfälle, nur noch 32 Kilo. Also ich war eigentlich körperlich total, total geschwächt und am Ende. Und da lag ich nun vollgepumpt mit Medikamenten und wie so eine Mumie eingewickelt. Und ich hatte auch schon mehrere Krampfanfälle, die schwer waren. Einmal war auch schon Puls weg, Atmung weg. Ja, und nach meinem 45. Geburtstag war es halt wieder so, dass ich einen Krampfanfall hatte und Atmung weg, Herzschlag weg. Und ich musste eine Erfahrung machen, die nicht so gut war, denn es zog mich was ganz Schlimmes, Graues, Kaltes, Grauenvolles weg. Da kamen Hände aus der Finsternis, die mich da weggezogen haben oder versucht haben wegzuziehen. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Angst gehabt wie da. Also es war einfach grauenvoll. Also so eine Dunkelheit, so ein schleimiges Etwas, so was Finsteres, Kaltes. Also einfach nur schrecklich. Und es zog an mir und es zog an mir und ich hatte Angst. Und dann wurde ich auf einmal in die Höhe gezogen, getragen und ich wurde federleicht. Mein ganzer Körper, der so schwer war, wurde federleicht und es wurde hell um mich herum und ich fing an, auf einmal eine Wärme zu empfinden, wie ich sie eigentlich in meinem ganzen Leben noch nie empfunden habe. Es war eine Wärme, da gibt es hier in dieser Welt überhaupt gar keine Worte für. Es war wunderschön. Und die Wärme umhüllte mich und ich spürte Hände, die mich da wegtrugen. Und ich war umgeben von einem Licht, was wir hier auch nicht kennen. Das war ein anderes Licht. Ein Licht mit ganz vielen Farben vermischt. Farben, die wir hier gar nicht kennen. Und es war so eine Atmosphäre, so ein umgeben von Frieden. Also du hattest nur ein positives Gefühl. Es spielte Zeit keine Rolle, es spielte gar nichts eine Rolle. Du hast dich einfach nur wohlgefühlt, geborgen. Da floss Liebe, da floss Zärtlichkeit, Barmherzigkeit. Das sind Gefühle, die da auf einen eingeströmt sind und eigentlich hast du nur den Wunsch, hier bleibe ich. Ich gehe nie wieder weg. Das ist das, ja, was du dir erträumst, was du dir wünschst. Da gehst du nie wieder weg. Und so fühlte ich mich also eine ganze Zeit eingehüllt und geborgen. Und dann hörte ich eine Stimme. Hab keine Angst. Du darfst das alles sehen. Und ich will dir einfach alles zeigen, dass du keine Angst haben musst. Und du gehörst zu mir und du wirst wieder gesund. Und ich habe Pläne mit dir. Und du brauchst keine Angst zu haben. Und du bist geliebt. Hab keine Angst. Also das ist mir so eingebrannt, hab keine Angst. Und ich zeig dir alles und du siehst jetzt alles. Und du wirst gesund. Und so geborgen, wie ich war, habe ich gedacht, nee, hier gehst du nicht weg. Und als ich das gedacht habe, dann war ich eigentlich schon wieder in meinem Bett. Alles war schwer. Alles tat weh. Ja, dann habe ich die Augen aufgemacht. Meine damaligen Schwiegereltern standen da und hatten halt festgestellt oder waren wohl auch schon der Meinung, dass ich tot bin. Dann war ein Riesenauflauf, aber ich war ja dann wieder da. Und ich wusste, Jesus hat gesagt, du wirst gesund. Also habe ich das auch sofort erzählt, du wirst gesund. Und dann hat man eben gedacht, okay, die ist so am Ende, die stirbt, die hat jetzt Fantasien und das hängt mit dem Sterbeprozess zusammen. Und 2-3 Tage später ist mein Knie durchgebrochen. Und ich bin dann doch wieder ins Krankenhaus gekommen, weil das war ja offen und alles. Und ja, im Krankenhaus sagte man, das ist der Herd, den man jetzt gefunden hat. Und das war 2007. Und man hat dann mein Bein amputieren müssen. Und dann kam der Chefarzt und sagte zu mir, das ist ein Wunder, dass das Mädchen, dass du vom OP-Tisch gekommen bist, das ist ein Wunder. Sag ich, ja, das ist ein Wunder. Jesus hat gesagt, ich werde wieder gesund. Und dieser Chefarzt, der hat dann nur genickt. Also ich glaube, der war im Glauben und er hat genickt. Aber wo ich das sonst überall erzählt habe, da bin ich auch sehr auf sehr viel Unverständnis gekommen. Auf alle Fälle, was ich noch sagen möchte, ich habe ja auch gedacht, dass ich ein Christ bin. Also ich bin getauft als Baby, bin in die Christenlehre gegangen, bin konfirmiert, habe meine zwei Kinder in der Kirche, Landeskirche gehabt. Wir haben die Kinder zur Korrente gefahren und ach, Jugendchor, alles. Also waren auch jeden Sonntag in der Kirche. Also habe ich gedacht, ich bin Christ. Und Jesus hat mir die Augen so weit aufgemacht, dass ich gespürt habe, nee, irgendwas hat dir da schon gefehlt. Also so Christ warst du nicht. Und trotzdem hast du diese Liebe erfahren und dieses Privileg, diesen Blick in den Himmel, diesen Blick in diese Atmosphäre, die auf dich wartet, diesen Blick, diese Geborgenheit, diese Liebe, das war einmalig. Also das war diese Farben, diese das kann man gar nicht, wirklich nicht in Worte fassen. Und das ist einfach unbeschreiblich, was man da erlebt. Und diese Bilder und was ich da erlebt habe, auch diese Stimme, hab keine Angst, ich mache dich gesund. Da muss ich dazu sagen, das war noch eine lange Reise, bis ich so stehen konnte, bis ich so laufen konnte, bis ich wieder klar denken konnte. Mir ist sogar schwer gefallen zu sprechen. Also ich hatte Wortfindungsschwierigkeiten. Ich konnte nur schwer mich konzentrieren auf Gespräche. Also es war ein ganz, ganz langer Weg. Und was ich noch erzählen möchte, ist eins. Das finde ich auch ganz interessant. Ich musste dann in die Charité, weil die Arme waren ja auch kaputt. Die mussten dann danach noch operiert werden. Und dann hat man zu mir gesagt, weil ich das ja überall erzählt habe, ich habe gesagt, keine Angst, ich werde gesund. Jesus hat gesagt, ich werde gesund. Und die haben mich ja gesehen, wie ich aussah, also Elektrorollstuhl, alles kaputt, nicht richtig reden können, abgemagert. Aber ich habe immer gesagt, nee, ich werde gesund. Da musste ich auf die Psychosomatik und da wollte man kontrollieren, ob ich überhaupt fähig bin, dass sie mir die Arme operieren können, ob ich das durchstehe. Und dort habe ich halt in einem Gespräch dann auch erzählt, ja, Jesus, ich durfte da in den Himmel blicken und Jesus hat mit mir gesprochen und ich werde gesund. Da musste ich zum Psychiater, zum Gutachten deswegen. Und der Psychiater, da war ein Christ. Und ich komme da rein. Ich dachte, ich spreche mit dem alleine. Da saß die ganze Halle da voller Studenten. Und dann sagt er, wenn sie zu scheu sind, die anzugucken, dann drehen sie sich einfach mit dem Rücken rum und erzählen mir alles. Habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich dem halt meine Krankengeschichte, die wollte er ja hören, habe ich erzählt. Und natürlich habe ich auch erzählt, Jesus hat gesagt, ich werde gesund. Sagt er, ja, das sollen wir überprüfen. Ich sage, dann machen Sie mal. Ja, dann hat er mir noch ein paar Fragen gestellt. Da musste ich, also komische Fragen. Der wollte von mir wissen, wann Lenin Geburtstag hat. Und dann wollte er noch wissen, wann Hitler Geburtstag hat. Weil ich aber in meinem Leben viel lese, ich wusste es tatsächlich. Dann guckt er mich an und sagt, das war's dann auch. Und er hat mich dann als geistig gesund entlassen. Also es wurde dann mir bescheinigt, dass ich geistig doch nicht ganz so abgeschweift bin.
Man muss nur wissen, wann Hitler Geburtstag hat.
Ja, war sehr lustig. Ja, und das war 2007 und es hat noch einige Jahre gedauert und ich habe auch noch viel Verluste erlitten. Mein Mann hat sich scheiden lassen und wegen der Krankheit, hatte eine neue Familie dann schon. Also es gab da sehr viel noch, was so passiert ist, aber ich hatte Jesus so dicht an meiner Seite, das war unglaublich. Der hat mich geführt und geleitet, von da an war ich überhaupt nie wieder alleine. Und dann bin ich noch zur Kur gefahren und dann habe ich noch meinen wunderbaren Mann kennengelernt. Ich habe ein Taschentuch mit jetzt.
Axel, wir sehen dich.
Also Gott hat es wirklich so gut mit mir gemeint, der hat so viele Türen geöffnet, auch wenn ich einiges noch durchmachen musste. Und 2017, so lange hat es gedauert, bis ich mich habe tatsächlich nochmal taufen lassen, bewusst taufen lassen, bewusst Jesus mein Leben nochmal richtig hingelegt habe. Und ich bin ihm jeden Tag sowas von dankbar, dass ich einmal den Vorhang zur Seite geschoben habe. Ich durfte einmal gucken. Ich weiß nicht, was in den Büchern steht und was jeder Einzelne da gesehen hat, aber ich weiß, dass es wunderbar wird. Und seitdem, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Geborgen, also wirklich Geborgenheit und Liebe. Und ja, das ist mein Zeugnis und das möchte ich euch mitgeben. Und also egal, was passiert, habt keine Angst.
Ja, was für ein Zeugnis, ne? Siehe, ich mache alles neu. Neu. Offenbarung. Damit möchte ich jetzt weitermachen. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Genau, mehr kann man dazu nicht sagen. Gott spricht, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens umsonst. Wir haben das vorhin in einer prophetischen Schau von Sarah gehört, Wasser, das man nicht beschreiben kann. So klar und so schön, dass einfach nur der Wunsch ist, da möchte ich jetzt mit in Verbindung kommen. Gott hat viel mehr für uns bereit. Viel, viel mehr, als wir erfassen können. Momentan jedenfalls. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig. Und gewiss. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Die Verständigen werden strahlen wie der Himmel strahlt. Und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die Sterne leuchten. Das ist mir noch beim bewusst geworden, als ich das Buch gelesen habe. Da haben einige von gesprochen, haben gehört, alle Leute leuchten oben. Die leuchten, das ist ein Leuchten vom Thron Gottes, geht in sie und aus ihnen heraus. Aber einige leuchten mehr, die strahlen mehr. Und der Autor meint, es hängt damit zusammen, dass die Leute schon zu Lebzeiten eine tiefere Beziehung oder innere Beziehung zu Jesus hatten. Und Daniel sagt das ja, die da lehren und die vielen zur Gerechtigkeit weisen, werden leuchten wie die Sterne, immer da. Ich mache weiter. Und er führte mich im Geist weg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herabkommend aus dem Himmel von Gott. Das ist die Vision, die Johannes hatte. Das himmlische Jerusalem. 2400 mal 2400 mal 2400 Kilometer groß. Nur das himmlische Jerusalem. Alles andere, die vielen Städte, die es noch gibt, können so. Wisst ihr, wie groß das ist? Das ist so groß wie Europa. Das kann man sich menschlich nicht vorstellen. Eine Stadt, die 2400 Kilometer hoch ist, 2400 Kilometer breit, 2400 Kilometer lang. So groß flächenmäßig, kubikmäßig wie Europa. Leute, das wartet auf uns. Hey, das ist der Wahnsinn, oder? Ich finde, das ist der Wahnsinn. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war ein sehr kostbarer Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspisstein. Ein Glanz, den man sich auf der Erde gar nicht vorstellen kann. Die haben im Buch auch geschrieben, du, egal wo du hinkommst, es ist überall Leben. Wenn du von einem Baum Frucht nimmst, die wächst sofort wieder nach. Licht strahlt durchs Gras. Farben, die du vorher nie gesehen hast. Töne, Musik, die du vorher nie gesehen hast. Du kannst mit Menschen auf lange Distanz kommunizieren. Wenn du dir vorstellst, kannst du von einem Ohr zum anderen in Sekundenschnelle sein. Es ist einfach nur schön. Und die Grundlagen der Mauern waren geschmückt mit jedem Edelstein. Jaspis, Saphir, Smaragd, Sardonyx, Chalkon, Chrysolith, Beryl, Topas, Chrysopars, Hyazinth und Amethyst. Ich bin kein Edelstein-Fan, echt nicht. Ich liebe das, aber sind Steine für mich. Ne? Also die glänzen vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht auch eine, ich mache mir da nicht so viel draus. Aber hier schreibt Johannes, dass jeder Edelstein vertreten war im himmlischen Jerusalem. In der Mauer verbaut. Und hat einen unwahrscheinlichen Strahl, ein Glänzen. Und der Bau ihrer Mauer war ein Jaspis. Und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Ich finde, es springt unseren Verstand. Wenn wir an Gold denken, denken wir an unseren Ehering vielleicht. Ne? Ohne das Goldglas, was wir in der Vitrine haben, wenn der oberheiligste Besuch mal kommt. Ne? Aber ein Gold schreiben die, kristallklar wie Glas. Kristallklar wie Glas. Da müssen die Atome im Gold verändert werden. Gold kommt sowieso nicht aus der Welt, kommt von irgendwelchen außerirdischen Tralala. Das Universum muss so groß sein, das schreiben einige, es war hier, wenn du in Lichtzeiten entfernt bist. Also ich wünsche mir das manchmal, dass die Gegenwart Gottes in seiner Herrlichkeit, in seiner Klarheit und in seiner Tiefe bei uns ist. Das würde uns manches Grollen aus dem Gesicht treiben und ein Grinsen ins Gesicht bringen, weil einfach der Herr da ist. Wir freuen uns einfach. Okay, ich will hier keine Show machen. Das neue Jerusalem. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes eins dieser Tore war aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Das himmlische Jerusalem. 2650 mal 2650 mal 2650 Kilometer. Eine Stadt groß wie Europa. Viele, die, von denen ich da gelesen habe, standen irgendwann, sie haben Jesus persönlich, soweit ich weiß, oder nur ganz wenige gesehen. Sie waren immer vor dem Jerusalem, in der Umgebung von Jerusalem und kamen dann an eine Schranke. Und sie mussten sich bei dieser Schranke entscheiden. Will ich hier bleiben? Oder will ich zurückgehen und mein Leben mit Jesus leben und Zeuge sein? Und die meisten, Gott kennt uns ja, konnten sich gar nicht entscheiden, weil ihr Herz bereits entschieden hat. Und sie wurden wieder zurück auf die Erde gebeamt, ist wohl übertrieben. Sie waren wieder auf der Erde. Und ich sah keinen Tempel in ihrem himmlischen Jerusalem. Denn Gott, der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Sie brauchen kein Licht mehr, weil Gottes Liebe und Licht alles in einem wunderbaren Licht, du hast es von der See, Steffi, das man hier auf der Erde gar nicht kennt, erfüllt. Ein warmes, ganz helles, schönes, tief in ein hineingehendes Licht. Gottes Gegenwart. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Jesus, das Lamm Gottes. Ihre Lampe ist das Lamm. Amen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Wieder ein Blick in die Zukunft, um der Welt zu zeigen, was kommt und wie es sein wird. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Und der Geist und die Braut Sie sagen, komm. Und wenn der dürstet, der komme. Und wer der will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vater, du bist der Herr über alles. Herr Jesus, und wir wollen dich sehen, wir wollen mit dir Gemeinschaft haben. Wir wollen mit dir in diese neue Welt gehen, Herr. Du hast uns gerufen, du hast uns bereitet und wir wollen bereit sein, Herr. Und ich bete für jeden hier in der Gemeinde, der noch nicht diese Sicherheit hatte, errettet und für die zukünftige Welt bereit zu sein, dass du ihm heute begegnest. Dass du heute tief an sein Herz klopfst, dich zeigst und sagst, wer du bist und dass du die Person unendlich lieb hast. Mit einer Liebe, die wir einfach hier auf dieser Erde noch nicht haben. Und ich danke dir, dass ich das sagen durfte und ich segne die Gemeinde jetzt, Vater, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.